Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für den Sonnenschein, ich danke dir für dein Wort vor allem, dass wir die Gemeinschaft in deinem Wort haben können, dass du unter uns bist, dass du uns erbaust und ermahnst, dass du uns führst und leitest, dass du uns den Glauben schenkst, dass du uns den Glauben bewahrst und dass du den Glauben auch vollenden wirst in uns. Und ich danke dir auch für dein Wort für diesen Tag, dass wir es lesen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst. Amen. Ja, heute geht es ein zweites Mal um das Buch Jona. Und beim ersten Mal lag der Fokus darauf, wie Gott sich durch diese Geschichte hindurch offenbart hat. Und dieses Mal wird es darum gehen, was die Geschichte über Jona und die anderen Menschen offenbart. Direkt oder indirekt. Und was das letztendlich auch für uns bedeutet und wie es uns herausfordert. Beim letzten Mal habe ich versucht, Wesensmerkmale und Handlungen Gottes herauszustellen und habe deswegen die Geschichte, das Buch von oben betrachtet und die verschiedenen Stellen, die etwas zum gleichen Thema gesagt haben, zusammengezogen. Und dieses Mal soll es aber darum gehen, dass wir der Geschichte folgen, dass wir Jonas Weg und seinen Spuren folgen, um zu verstehen, was die Geschichte uns über ihn sagt. Ich denke, der Hauptgrund, warum es dieses Buch gibt, warum der Heilige Geist es inspiriert hat, warum es in der Bibel steht, ist es, Gottes Wesen zu erkennen. Und deswegen finden wir es in der Bibel, im Kanon der Bibel, weil die Menschen zur Zeit Jonas, besonders die Israeliten, es nötig hatten, daran erinnert zu werden, wer Gott ist, wie Gott ist und wie er mit ihnen gehandelt hat. Und auch, was ihr Auftrag in der Welt ist. Und um zu verstehen, warum die Israeliten und warum Jona es dringend nötig hatten, daran erinnert zu werden, will ich, wie gesagt, Jonas Spuren folgen und die Geschichte einmal durchgehen. Und im Endeffekt auch uns selbst die herausfordernden Fragen stellen, die dieses Buch auch den Israeliten gestellt hat. Deshalb starten wir auch direkt mit den ersten drei Versen des Buches. Jona 1, die Verse 1 bis 3. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um vor dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen, und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Ja, beim Lesen dieser Einleitung der Geschichte müssen wahrscheinlich erstmal drei Punkte geklärt werden. Zwei davon waren den Hörern damals klar, und zwar, wer ist Jona überhaupt und wer ist Ninive? Was hat es mit Ninive auf sich? Und der dritte Punkt, bei dem man sich beim ersten Hören der Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr euch zurückerinnern könnt, aber bei dem man sich wahrscheinlich an den Kopf packt mit beiden Händen und sich fragt, wie kommt Jona darauf, vor dem großen, allmächtigen Gott fliehen zu können? Aber fangen wir vorne an. Über Jona wissen wir nicht viel. Er stammte aus einer Stadt namens Gad-Hefer in Sebulon, wie wir in 2. Könige lesen können. Und das ist in der Nähe von Nazareth, in dem Gebiet, das heute als Galiläa bekannt ist. Oder später bekannt wurde als Galiläa. Und er wirkte zur Zeit von Jerobeam II. Und dazu möchte ich den Absatz aus dem 2. Buch der Könige lesen, damit wir schon etwas Hintergrundwissen haben, in welcher Zeit Jona wirkte. Wer mitlesen möchte, ist es 2. Könige 14, ab Vers 23. Im 15. Jahr Amasjas, des Sohnes des Joas, des Königs von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn des Joas, König über Israel in Samaria, und er regierte 41 Jahre lang. Er tat aber, was böse war in den Augen des Herrn, und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Dieser, Jerobeam der Zweite, eroberte das Gebiet Israels zurück, von Lebo Hamat an bis an das Meer der Arava, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten aus Gad-Hefer. Denn der Herr sah das so bittere Elend Israels, dass Mündige und Unmündige dahin waren und es keinen Retter für Israel gab. Und der Herr hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels unter dem Himmel austilgen wolle. Deswegen half er ihnen durch Jerobeam, den Sohn des Joas. Was aber mehr von Jerobeam zu sagen ist und alles, was er tat und seine großen Taten, wie er gekämpft und wie er Damaskus und Hamat, die zu Juda gehört hatten, an Israel zurückgebracht hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Israel? Und Jerobeam legte sich zu seinen Vätern, den Königen von Israel, und Zacharja, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Wir finden an dieser Stelle eine Bewertung über den König Jerobeam und über das Volk Israel, aber nicht über Jona. Die Prophezeiung, von der hier in 2. Könige die Rede ist, ist auch nicht Teil der Geschichte, die wir im Buch Jona finden. Bei einigen Kommentatoren oder in einigen Kommentaren wird der Charakter Jonas anhand dieser Stelle festgemacht, eingeordnet oder bewertet. Es wird viel daraus gemacht, dass er dem Volk in dieser Zeit, in der es von Gott losgelöst gelebt hat, dass er ihnen prophezeit hat und ihnen Segen zugesagt hat. Dem würde ich aber so nicht zustimmen. Ja, wir wissen, dass Propheten dann von Gott berufen werden, wenn das Volk Gottes von ihm abgewichen ist. Und so ist es auch hier, das ist auch hier der Fall. Wir sehen hier, dass das Volk Gottes von ihm abgewichen ist und das im üblen Maß und das seit längerer Zeit. Normalerweise rufen die Propheten dabei zur Buße auf und drohen mit Gottes Gericht, wenn das Volk nicht zu ihm umkehrt. Das ist hier nicht der Fall. Jona sollte hier Segen und Erfolg prophezeien, aber es war Gott, der ihn beauftragte. Und der Grund für die Sendung Jonas ist, dass der Herr das Elend Israels sah und dass sie keinen Retter hatten. Ja, das Elend, in dem sich das Volk befand, kam daher, dass sie Gott ungehorsam waren. Deshalb hatte er dieses Elend über sein Volk gebracht und kommen lassen. Aber trotz seines Gerichts wollte er den Namen des Volkes nicht unter dem Himmel weg austilgen, wie es hier heißt. Gott ist Israel an dieser Stelle auch wieder gnädig, so wie wir es das ganze Alte Testament hindurch lesen können. Trotz ihres Ungehorsams, weil er sich und seinem Wesen und seinem Wort treu ist und treu bleibt und sich nicht ändert. Und darum ging es auch in der letzten Predigt. Trotz dieses Königs und trotz ihrer großen Sünde war Gott ihnen gnädig und schenkte Rettung, weil es seine Absicht war. Nicht, weil es Israel verdient hätte oder weil sie Gott angerufen hätten. Haben sie nicht. Und dieses Thema kommt dem einen oder anderen vielleicht von der letzten Predigt zu Jona bekannt vor. Und zwar in Bezug auf Ninive. Und vor diesem Hintergrund des Lebens in Israel zu der Zeit können wir den Rest des Buches und seine Botschaft betrachten. Auch wenn wir nicht genau sagen können, ob die Geschichte vor oder nach dieser Prophezeiung stattfand. Die Grenzen Israels waren so weit ausgedehnt, wie zur Zeit Salomos nicht mehr. Und der zunehmende Wohlstand in Israel führte zu einer materialistischen, auf Dinge bezogenen Gesellschaft. Und das ist auch der Inhalt einer der Schlüsselbotschaften von Amos, einem der Zeitgenossen von Jona, dass Israel die Armen und die Schwachen unterdrückte und ausbeutete. Und in dieser Zeit ruft Gott Jona, aber nicht, um als Prophet unter seinem eigenen Volk zu verkündigen, sondern um Israel zur Umkehr zu rufen, sondern um unter den Assyrern zu wirken, in Ninive. Über Ninive oder Assyrien im Allgemeinen habe ich auch in der letzten Predigt schon einiges gesagt. Und wir können in Nahum oder Zephania oder anderen Büchern viel über sie lesen, über ihre Grausamkeit, über ihre Boshaftigkeit, über ihre Verbrechen. Wir sehen aber, dass Gott sie in Zukunft gebrauchen wird als Werkzeug, um das abgefallene Israel zu richten. Dass er sie aber auch selbst richten wird in der Zukunft, weil sie mit ihrer Macht, die sie von Gott hatten, nicht verantwortlich umgegangen sind, sondern boshaft und grausam waren. Und all das wussten die Israeliten aber zu der Zeit, als Jona wirkte, noch nicht. Zu der Zeit, wenn wir die Geschichte lesen. Aber sie kannten die Boshaftigkeit und die Grausamkeit Assyriens schon. Sie kannten auch den festen Griff, den Assyrien über sie ausgeübt hatte, vor kurzem noch. Und außerdem war Assyrien ja schlicht und ergreifend nicht das auserwählte Volk Gottes. Wie konnte Gott also von Jona verlangen, so einem Volk eine Botschaft zu übermitteln? Er war doch ihr Gott und sie waren sein Volk. Warum sollte er sich jetzt an ein anderes Volk wenden? Und wie letztes Mal schon angedeutet, war die Formulierung des Auftrags nicht eindeutig. War es wirklich Gericht, das Jona den Niniviten verkündigen sollte, oder klang nicht doch schon die Güte Gottes durch? Sollten wirklich diese grausamen, gottlosen Heiden die Güte Gottes erfahren dürfen? Natürlich wusste Jona um das gnädige Wesen Gottes. Ja, wie schon gesagt, Israel hatte es durch die Geschichte immer und immer wieder erfahren, dass Gott ihnen gnädig war, obwohl sie es nicht verdient hätten und nicht mal bußfertig waren. Und deswegen wird Jona in Kapitel 4 das Motiv für seine Flucht schon nennen. Und ich möchte an dieser Stelle einmal vorweggreifen und Kapitel 4, Vers 2 lesen. Und Jona betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Ja, was macht das mit uns? Wie denken wir darüber? Wenn wir die Situation Jonas vor Augen haben, können wir uns in ihn hineinversetzen, können wir ihn verstehen, geht es uns ähnlich? Empfinden und denken wir wie er? Können wir nachempfinden, welche Abscheu oder welche Angst er vor Assyrien hatte? Aber sehen wir nun, wie Gott diese Geschichte führt, um Jona deutlich zu machen, was er von seinem Denken hält und von seiner Einstellung, was ziemlich genau die gleiche Einstellung war, die Israel gegenüber allen Heiden um sie herum hatte. Jona sollte sich also aufmachen, um zu verkündigen. Und er machte sich auf, aber um zu fliehen. Sein Auftrag sollte ihn nach Nordosten führen und er floh in Richtung Südwesten. Auf das offene Meer, so weit weg, wie er sich nur vorstellen konnte. Wir können davon ausgehen, dass Jona wusste, dass es dem Herrn der Erde und des Himmels und der Wasser, wie er ihn in 1 Vers 9 nennt, dass er ihm nicht entkommen konnte. Eher brachte er damit seine Absicht zum Ausdruck, dass er dahin gehen wollte, wo Gott nicht angebetet wird. Dafür war der Hafen in Jaffo, der außerhalb von Israel liegt, der erste Schritt. Er konnte damit rechnen, dass er dort schon kein oder kaum noch irgendwelche Hebräer treffen würde. Israel kannte es auch nicht, dass Gott sich einem Propheten in einem anderen Land offenbarte, losgelöst von ihnen, und dass er dadurch zu ihnen sprach, bis auf Biliam vielleicht, aber selbst der kam bis auf Sichtweite an Israel heran. Vielleicht hoffte Jona, dass Gott sich ihm in der Ferne nicht offenbaren würde. Wahrscheinlich glaubte er nicht, dass Gott seinen Plan ohne ihn nicht durchführen könnte, aber er hoffte vielleicht, dass Gott sich einen anderen Propheten suchen würde und nicht mehr ihn. Und der Satz, weg von dem Angesicht des Herrn, den wir in Vers 3 gleich zweimal lesen, soll Jonas Absicht verdeutlichen, dass er den Niniviten auf gar keinen Fall das Wort Gottes predigen wollte. Und auf dem Schiff kommt es dann zu der Begegnung mit den Seeleuten, mit den heidnischen Seeleuten. Und über den Sturm und Gottes Wirken an dieser Stelle habe ich beim letzten Mal gesprochen. Schauen wir uns diesmal an, was uns die Situation über Jona und über die Seeleute zeigt. Ich lese die Verse 5 bis 16 in Kapitel 1. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm: Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen: Kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm: Teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm: Was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm: Was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten: Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten den Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Steh auf, ruf deinen Gott an. Der Kapitän und die Seeleute waren Polytheisten, das heißt, sie haben an mehrere Götter geglaubt. Und wahrscheinlich waren sie auch Synkretisten, das heißt, sie haben verschiedene Glauben, verschiedene Religionen vermischt, so wie es damals zu der Zeit in den Regionen üblich war. Immer wenn sie einen anderen Gott kennenlernten und von seinem Wirken überzeugt waren, nahmen sie ihn einfach mit dazu. Ja, viele der Menschen kannten auch drei Arten von Göttern. Sie kannten Familiengötter, sie kannten persönliche Götter und sie kannten auch Landesgötter, Nationalgötter. Und die wurden dann jeweils zu den verschiedenen Zeiten zum entsprechenden Zweck angebetet. Und im Alten Testament gingen Nationalität und Religion üblicherweise miteinander einher. Das heißt, wenn man wusste, wo jemand herkommt, dann wusste man auch, okay, der Gott gehört zu ihm oder der gehört zu dem Gott. Und deshalb auch die Aufforderung des Kapitäns, dass der fremde Jona seinen Gott anrufen sollte, um das Unheil vielleicht von ihm abzuhalten. Er sagt, vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Ja, die Hoffnung des Kapitäns war es also, dass irgendein Gott ihnen helfen würde. Und zu erfahren, dass Jona auf der Flucht vor seinem Gott war, war an dieser Stelle natürlich kein Trost für die Seeleute. Denn obwohl sie ja den wahren Gott nicht kannten, sondern nur tote, von Menschen gemachte Götter, die ihnen weder Gutes noch Schlechtes bringen konnten, glaubten sie, dass es unsichtbare Mächte gibt. Sie wussten aber nicht, dass es der Gott Jonas ist, der ihr Leben in seiner Hand hielt und ganz besonders jetzt den Sturm bewirkte, der ihr Leben bedrohte. Aber jetzt lernten sie ihn kennen und sie fürchteten sich und sie fürchteten seine Macht und seinen Zorn und sie taten wohl daran. Aber die Offenbarung seiner Macht zeigte ihnen noch nicht sein Wesen. Es ließ sie nicht erkennen, wer dieser Gott ist, wie er ist, was ihm gefällt. Und deswegen müssen sie in Vers 11 die Frage stellen, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Und die Seeleute wussten nicht, was Gott erwarten würde, um zufriedengestellt zu werden. Und der Einzige, der es wusste, war der ungehorsame Prophet selbst. Und er sagt, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Der Jonas Antwort, der sich seiner Schuld voll und ganz bewusst war, schockierte die Männer, denn er offenbarte ihnen, dass er nichts Geringeres als die Todesstrafe verdient hätte. Und da Gott den Sturm als Mittel der Strafe oder als Mittel des Gerichts geschickt hatte, sollten die Seeleute den Willen Gottes ausführen und ihn ins Meer werfen, um Jona seiner gerechten Strafe zuzuführen. Jona war gewiss, dass Gott nicht darauf aus war, die Seeleute zu bestrafen. Und er war gewillt, sein Leben zu geben, damit ihr Leben verschont bliebe, wenn Gott sein Gericht an ihm vollstrecken würde. Und hier wird umso deutlicher, wie sehr Jona die Assyrer verachtete. Nicht nur, dass er seinem Ungehorsam gegenüber Gott, seinem Auftrag vor Gott vorzog. Er machte auch hier weder den Vorschlag, dass die Seeleute ihn zurück an Land bringen könnten, damit er seinen Auftrag erfüllen könnte, noch betete er zu Gott und bat um Verzeihung, um Vergebung. Eher würde er die Strafe Gottes über sich ergehen lassen wollen, als dem Auftrag Gottes zu gehorchen. Er wäre eher bereit zu sterben, damit die Seeleute nicht sterben, als dass er den Nineviten das Wort Gottes predigen würde, damit auch sie eine Chance hätten, auf Gottes Wort zu hören. Die Seeleute hingegen zeigen hier mehr Gottesfurcht, weil sie bereit waren, den Willen Gottes auszuführen, sobald sie ihn kannten, während Jona vor genau diesem Willen Gottes floh. Aber nicht sofort waren die Seeleute bereit, das zu tun, was Jona sagt. Der Versuch, mit aller Kraft zu rudern, um das Ufer zu erreichen, zeigt entweder an, dass sie noch gar nicht so weit gekommen waren oder dass ihre Route entlang der Küste verlief. Aber Gott ließ es nicht zu, sondern ließ den Sturm immer schlimmer werden. Aber warum wollten die Männer nicht tun, was Jona ihnen sagt? Sie kannten ihn nicht. Es war ein Fremder. Es wäre ein leichtes gewesen für sie. Die Antwort kommt in Vers 14. Sie hatten Angst, dass sie sich selbst Schuld aufluden, wenn sie Jona ins Meer werfen würden. Zu der damaligen Zeit durfte ohne vorangehenden Prozess niemand hingerichtet werden. Und Mord wurde auch mit Blut gesühnt. Und zudem war Jona ein Prophet des Gottes, der diesen Sturm über sie gebracht hatte. Auch wenn er sich schuldig gemacht hatte, wollten sie durch ihre Handlungen nicht ebenfalls sich selbst gegen diesen Gott versündigen. Sie hatten schon Angst davor, durch den Sturm umzukommen. Wie viel mehr Angst hatten sie davor, durch den Zorn dieses Gottes umzukommen? Ja, sie wollten Jona nicht ohne Prozess umbringen oder sogar unschuldiges Blut vergießen. Aber letztendlich, ohne anderen Ausweg, nachdem sie sich dazu entschieden hatten, doch Jonas Wort zu folgen, zeigt ihre Aussage, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel, es zeigt, dass sie bereit waren, den durch den Sturm und die Aussagen Jonas offenbarten Willen Gottes auszuführen, indem sie das Mittel, das Gott gewählt hatte, den Sturm zur Ausführung seines Willens gebrauchten. Ja, Gott so zu erleben, flößte den Seeleuten große Ehrfurcht ein. Und später am Land würden sie ihm Opfer bringen und Gelübde geloben. Ja, wie und wo sie es machen, wird nicht berichtet. Auf dem Schiff werden sie es nicht machen, da hatten sie nichts mehr. Es war alles über Bord geworfen. Und damals war es auch üblich, eigentlich im Tempel oder einem Schrein anzubeten. Der Glaube der Seeleute muss wahrscheinlich so verstanden werden, dass sie aufgrund ihres Erlebnisses an die Präsenz und an die Macht Gottes geglaubt haben, aber nicht als den einzigen Gott, nicht als den wahren Gott, sondern als einen, den sie sich zusätzlich in ihre Mischreligion mit aufgenommen haben und den sie aufgrund seiner Macht verehrten, die sie hier kennengelernt haben. Und ihre Gelübde bedeuten wahrscheinlich deshalb nicht mehr, als dass sie einfach gelobt haben, Gott auch weiterhin für seine Rettung Dank darzubringen. Bevor wir uns das zweite Kapitel anschauen, eine kurze Zwischenbemerkung an dieser Stelle zu einem offensichtlichen Punkt, aber von dem ich nicht möchte, dass er uns entgeht. Jonas Heuchelei an dieser Stelle in Bezug auf sich selbst und sein Verhalten oder seine Gedanken über Assyrien werden ganz klar in diesem Buch herausgestellt. Das wird im Verlauf der Geschichte noch deutlicher. Kapitel 2 ist wahrscheinlich der bekannteste Teil der Geschichte. Jona versinkt im Wasser, Algen schlingen sich um seinen Kopf, er ist dem Tod geweiht. Und dann taucht auch noch ein Fisch auf, ein großer Fisch, und verschlingt Jona. Aber Jona ist nicht tot. Er stirbt auch nicht und wird auch nicht von dem Fisch verdaut. Gott hatte den Fisch gesendet, um Jona vom sicheren und verdienten Tod zu bewahren. 3 Tage und 3 Nächte war er in dem Fisch, wie wir in Vers 1 lesen. Aber warum schreibt der Autor hier von 3 Tagen und 3 Nächten? Warum nicht einfach 3 Tage? Ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, dass ich nicht verstanden habe, wie das funktioniert. Warum Tag und Nacht? Wenn der Tag 24 Stunden hat, wo sind die Stunden für die Nacht? Die Uhr geht nur bis 24. Ich habe es nicht verstanden als Kind. Es war mir zu viel. Dem Autor ist das nicht zu viel. Er weiß ganz genau, was Tag und Nacht ist, wie viele Stunden der Tag hat und wie das funktioniert. Die Nennung von 3 Tagen und 3 Nächten, anstatt einfach 3 Tage zu schreiben, kann einen doppelten Sinn haben. Zum einen die wörtliche Bedeutung, 3 volle Tage. Und als zweites war es in der Antike eine weit verbreitete Vorstellung oder ein Klischee, dass die Reise vom Leben in den Scheol 3 Tage dauern würde und der Weg zurück auch. Und durch diese Anspielung würde dem Hörer der Geschichte deutlich vor Augen geführt, dass die Rettung durch den Fisch eine tatsächliche Rettung Gottes aus dem Tod bedeutete. Also es war nicht einfach nur, oh, doch nicht gestorben, Glück gehabt, Fisch war da. Sondern es war deutlich, Gott hat Jona vor dem sicheren Tod gerettet. Und nachdem Jona bewusst wurde, dass er nicht stirbt, ich weiß, einige vermuten in dieser Stelle, dass Jona im Fisch doch gestorben ist und dass Gott ihn tatsächlich aus dem Leben oder zum Leben erweckt hat. Ich glaube aber, dass er nicht tot war, sondern dass er in dem Fisch gemerkt hat, ich sterbe nicht. Gott hat mich bewahrt. Gott hat das Gericht, was ich verdient hätte, nicht ausgeführt, sondern ich lebe. Und in diesem Fisch dichtet er einen Psalm. Und in diesem Psalm finden wir einige wichtige Aussagen. Ich möchte nicht den ganzen Psalm durchgehen, aber ein paar Aussagen betrachten. Jona betet zu dem Herrn, seinem Gott. Durch das, was geschehen war, wurde Jona nur umso mehr davon überzeugt, was er zuvor wusste. Gott handelte, wie es ihm gefiel, und war davon nicht abzubringen. Denn er war der Herr, sein Gott. Der Name Jahwe, der hier aber im Deutschen oft mit Herr in Großbuchstaben übersetzt wird oder geschrieben wird, ist mit der Rettung seines Volkes verbunden. Denn dieser Name wurde Israel erst offenbart, als sie aus Ägypten herausgeführt und gerettet wurden. Und mit der Aussage, du hattest mich in die Tiefe geschleudert, in Vers 4, bezeugt Jona Gott als Urheber der Geschehnisse. Es war kein Zufall, was passiert war. Noch reagierte Gott lediglich auf die Umstände, sondern er lenkte nach seinem Plan, indem er Natur und Menschen für seinen Zweck gebrauchte. Und in Vers 7 lesen wir, zu den Gründen der Berge sank ich hinab, der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Das entspricht typischer antiker Bildsprache, ja, für den Tod und dessen Endgültigkeit. Und weiter schreibt er, da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Ja, es ist Gottes Werk und sein Willen allein, dass Jona aus dem sicheren Tod errettet wird. Auch wird deutlich, dass es Gottes Plan und Gnade ist, die an erster Stelle stehen und die Gott nach seinem Willen ausführt. Es war nicht Jonas Gebet, das Gott zur Umkehr gerufen hat oder bewegt hat, sondern vielmehr war es Gottes Handeln, das in Jona eine Umkehr und den Willen bewirkte, Gott um das zu bitten, was seinem Willen entspricht, wozu Jona auf dem Schiff noch nicht bereit war. Jonas Gebet, dieser Psalm, führt dem Hörer der Geschichte vor Augen, ja, dass es einen Sinneswandel bei Jona gab, zumindest was seinem Gehorsam gegenüber Gott anging. Die Geschichte ist soweit bekannt, dass wir diesem Sinneswandel kritisch gegenüberstehen können oder kritisch gegenüberbleiben können. Aber hier an dieser Stelle erkennt Jona die Barmherzigkeit und die unverdiente Gnade Gottes an und er preist ihn dafür. Und er gelobt sogar fortdauerndes Lob, wenn er in einem der Schlüsselverse des Buches in 2 Vers 10 schreibt, ich aber will dir laute Danksagung als Opfer darbringen, will, was ich gelobt habe, erfüllen. Die Rettung kommt vom Herrn. Ja, hier erkennen wir eine Parallele zu den Aussagen der Seeleute in 1 Vers 16. Gottes Wirken führt zum Lobpreis. Es gibt keine Begegnung mit Gott, die nicht Lobpreis bewirkt. Seine Gnade wird mit Dankbarkeit erwidert. Ein Leben ohne Dankbarkeit Gott gegenüber und ohne Lobpreis zeugt davon, dass man Gottes Gnade nicht kennt oder, schlimmer noch, dass man Gottes Gnade nicht anerkennt. Und nachdem Gottes Absicht erfüllt ist, ja, lässt er den Fisch Jona wieder ausspucken. Woraufhin der sich nach Hause begibt, bis er in Kapitel 3 von Gott wieder berufen wird, den Nineviten sein Wort zu verkünden. Und diesmal lesen wir in den ersten 3 Versen von Kapitel 3, und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ja, dieser Abschnitt ist nahezu identisch mit dem aus Kapitel 1. Und für den Leser wird klar, dass diese Beschreibung einen Neuanfang zeigen soll. Jonas Herz hatte sich durch die Erlebnisse zum Teil verändert. Und nachdem Jona seine Reise bis nach Ninive hinter sich gebracht hatte, verliert er keine Zeit. Geht in die Stadt, eine Tagesreise weit, und verkündet Gottes Botschaft, die wir und wahrscheinlich auch Jona selbst erst hier erfahren. In Vers 4 lesen wir die Botschaft, die Jona verkündigt hat. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Über die Bedeutung dieser Botschaft und die Aussage oder Hinweise, die sie enthält, habe ich in der letzten Predigt schon ausführlicher gesprochen. Genauso wie über das Wirken Gottes, das der Botschaft von Jona vorausgegangen ist, um Ninive darauf vorzubereiten. Ich hätte gesagt, dass es in dieser Geschichte keine Helden gibt, sondern nur Menschen, die Gericht verdient hätten. Die Seeleute und die Niniviten, und dass ihnen allen im Laufe dieser Geschichte unverdiente Gnade zuteil wird. Schauen wir uns jetzt die Reaktion der Niniviten auf diese unverdiente Gnade an. Ich lese die Verse 5 bis 9 in Kapitel 3. Und die Leute von Ninive glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Jona hatte gerade erst angefangen, seine Botschaft zu verkündigen. Aber die Bewohner der Stadt waren schneller als er. Die Botschaft verbreitete sich und die Stadt glaubte, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Ja, sie erkannten Gottes Wort als glaubwürdig an und gründeten ihre Buße nicht auf den Propheten, nicht auf seinem Leben, nicht auf einem Zeichen von ihm, sondern einzig und allein auf dem Wort Gottes. Und in diesem Kapitel wird nicht von Jahwe gesprochen, sondern von Elohim, welches aus der Perspektive der Nineviten aufzeigen soll, dass sie ja diesen persönlichen Gott, diesen Rettergott Jahwe, noch gar nicht kannten. In Jonas Botschaft wird Gott selbst auch nicht erwähnt. Er sagt nur, in 40 Tagen wird Ninive zerstört werden. Und auch die Ansprache Gottes in dem königlichen Erlass, von dem wir gelesen haben, ist eher allgemein. Ja, ähnlich wie bei den Seeleuten fügten sie Gott vielleicht einfach ihrer Mischreligion hinzu. Aber ihre Buße und ihr Gehorsam gegenüber seinem Wort war aufrichtig, wie das Kapitel zeigt. Selbst der König stieg von seinem Thron bußfertig herab und zog Sacktuch an. Es war das Volk, das die Initiative zum Gehorsam und zur Buße ergriff, aber der König und alle anderen stimmten mit ein und sie übernahmen die Führung und die Verantwortung für das, was geschah. Und entsprechend der Beschreibung im Buch des Propheten Nahum hatten sie den Grund ihres Gerichtsspruchs erkannt. Sie waren böse und mit dem Erlass bezeugten sie die Ernsthaftigkeit ihrer Buße. Ja, die Erwähnung der Tiere ist hierbei keine Überspitzung oder eine satirische Zuspitzung. Es ist ernst gemeint. Es zeigt den Ausdruck tiefster Betroffenheit. Das ganze Volk, alles was dazugehörte, sollte diese Buße zum Ausdruck bringen. Und der Erlass des Königs beschrieb, was Jona schon die ganze Zeit, wenn auch ablehnend, wusste, nämlich, dass Gott jedem vergeben kann, sogar einer Stadt wie Ninive. Es bedeutet aber nicht, wie zuvor schon gesagt, dass dieses Volk sich zu dem lebendigen Gott bekehrt hat. Vielleicht haben sie die Botschaft auch einem ihrer Götter zugeordnet. Aber dennoch haben sie die Worte ernst genommen und von Herzen Buße getan. Und in diesen Worten zeigt sich Hoffnung, aber keine Gewissheit in Bezug auf Gottes Handeln. Weil sie nicht davon ausgehen, dass ihr Handeln einen Einfluss auf die Entscheidung dieses Gottes haben könnte. Eine Gewissheit bezüglich des Handelns Gottes kann nur das Bundesvolk Gottes haben, das ihn als Jahwe kennt und das seine Verheißung hat, das weiß, wie er ist und wie er handelt. Es gibt aber dennoch keinen Grund daran zu zweifeln, dass diese Umkehr dieser Generation der Nineviten wirklich aufrichtig war, denn sonst hätte Gott sie nicht von dem Gericht erlöst und verschont. Es war aber weder eine Bekehrung zum Glauben einzig und allein an den wahren Gott, noch war es eine dauerhafte Umkehr des gesamten Volkes der Assyrer, ja, von ihren bösen Wegen. Denn im Jahr 722 vor Christus würde Gott Assyrien dazu gebrauchen, das Nordreich Israel einzunehmen und zu verschleppen und auszulöschen. Für ihr Handeln, das während dieser von Gott zugeteilten Aufgabe über die Stränge schlug, würde er sie selbst aber auch bestrafen und zerstören. Aber diese Generation der Nineviten, diese Generation hatte das Wort Gottes gehört und sie hatten es geglaubt und angenommen. Kommen wir damit zum letzten Kapitel des Buches und der Hauptaussage der Geschichte. Das vierte Kapitel greift zu einem stilistischen Mittel, um seine Kernaussage passend zu vermitteln. Zeitlich sind die ersten vier Verse am Ende der 40 Tage einzuordnen, als offensichtlich wurde, dass Gott Ninive verschonen würde, wie in Vers 3, Vers 10 beschrieben wird. Und sie zeigen die Reaktion Jonas auf das Ende dieser 40 Tage. Die Verse 5 bis 11 liegen zeitlich davor. Und zwar genau nachdem Jona seine Botschaft gebracht hatte und dann die Stadt verließ. Also 5, Vers 11 liegen eigentlich zeitlich vor 1 bis 4. Aber der Autor, der es so macht, gebraucht dieses Mittel, um das Buch mit einer Frage zu beenden, oder die Geschichte mit einer Frage zu beenden, die Leser zu etwas Bestimmtem herausfordern soll, darüber nachzudenken, was er in dieser Geschichte vermittelt. Und deswegen folgen wir einfach dem Autor, wie er es hier macht, und lesen zuerst die Verse 1 bis 4 und sehen dann, was passiert. Noch was vorab vielleicht. Gott gebraucht diese Zeit, um Jona eine Lektion zu vermitteln. Also lesen wir ganz genau, was Gott sagt und was Jona sagt und achten darauf. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Also, dass Ninive verschont wurde. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Die Wörter missfiel und zornig drücken im Hebräischen die größtmögliche Abneigung Jonas gegenüber dem Handeln Gottes aus. Beide Wörter sind zudem eng verwandt mit dem Wort, das wir aus 1 Vers 2 kennen, das für die Niniviten gebraucht wurde, ihre Bosheit oder ihre Notlage. Gleichzeitig finden wir ein Wortspiel im Zusammenhang mit Vers 4. Jona findet es falsch, was Gott getan hat, und ist deswegen zornig. Und Gott fragt in Vers 4, ob es richtig ist, dass Jona zornig ist. Und diese harte Ausdrucksweise und diese klare Darstellung der inneren Haltung Jonas, ja, soll dem Hörer oder dem Leser deutlich vor Augen führen, dass er sich nicht auf die Seite Jonas stellen sollte. Vers 2 zeigt durch den Kontrast zu Gottes Wesen und Jonas Wissen um Gottes Wesen besonders die Selbstsucht und die Heuchelei Jonas auf. Das Motiv für sein Ungehorsam und die Flucht werden hier deutlich ausgedrückt. Anstatt barmherzig gegenüber Assyrien zu sein, wie Gott es auch gegenüber Israel war und wie auch ihnen unverdiente Gnade zuteil werden ließ, wollte Jona, dass Gott sie, die Nineviten, ohne Möglichkeit zur Buße bestrafen würde. Jonas Wunsch des Gerichts über Ninive trotz seiner Predigt zeigt, dass er von Gott erwartete, dass Gott entgegen seiner Natur handeln sollte, nämlich gnädig und barmherzig zu sein. Was übrigens ein krasser Unterschied zu dem ist, wie heute Gott im Alten Testament von der Welt oft beschrieben wird. Es war also nicht nur der Fall, dass Jona Ninive nicht ausstehen konnte, er konnte Gott nicht ausstehen. Jona würde lieber sterben, als in einer Welt zu leben und zu dienen, in der ein barmherziger Gott sogar den Feinden Israels gegenüber gnädig war. Die Rettung für Jona war wunderbar. Die Geduld und Barmherzigkeit Israel gegenüber war gut. Aber für Assyrien wollte er es nicht. Lesen wir uns also jetzt die letzten Verse des Buches durch, um zu sehen, ja, welche Lektion Gott Jona erteilen wollte, solange der noch auf das Gericht Gottes über Ninive wartete. Wir lesen die Verse 5 bis 11. Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott, der Herr, eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinen Hauptschatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind, und die Sonne stach auf Jonas Haupt, sodass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, und dazu so viel Vieh. Ja, Jona kam von Südwesten, ging in die Stadt hinein, verkündigte und ging am anderen Ende aus der Stadt wieder hinaus, um sich dann in der Nähe der Stadt aufzuhalten, um zu schauen, was mit Ninive passieren würde, um den Ausgang der Geschichte zu beobachten. Und es war ein heißes und karges und steiniges Land. Und er hatte nicht viel Material da, um sich eine Hütte zu bauen, aber er brauchte etwas, um einen Schatten zu spenden. Und er würde mit Sicherheit nicht in Ninive fragen, ob er irgendwo unterkommen könnte. Also baute er sich eine provisorische Hütte aus Stein und Geäst. Er hatte ja noch über einen Monat Zeit, um auf das Ende der angekündigten 40 Tage zu warten. Und dieser Umstand dient hervorragend als Grundlage, um Jona eine Lektion zu erteilen. Achten wir genau auf die Wortwahl der folgenden Ereignisse. Die wundersamerweise gewachsene Pflanze war ein willkommener Schutz für Jona, aber Gott war es, der sich um die Pflanze gekümmert hatte und der sie wachsen ließ. Sie war nicht da, als Jona sich niederließ. Er hatte sie auch nicht gesucht. Er hatte sich auch nicht einen guten Platz ausgesucht. Oder er hatte sie auch nicht gefunden und sich deswegen da eine Hütte gebaut. Gott hatte sie ihm aus Erbarmen wachsen lassen, um ihn von seiner üblen Laune zu befreien, wie es hier steht. Auch hier wird für Jona wieder dasselbe Wort verwendet, die üble Laune, wie wir es zuvor aus 1 Vers 2 über die Nineviten lesen, die Bosheit oder die Notlage. Die üble Laune entspricht ja, dieser Boshaftigkeit oder dieser Notlage Ninives. Das Wort befreien, um Jona von seiner üblen Laune zu befreien, ist im Hebräischen sehr ähnlich zu Schattenspenden. Und die Wortwahl an dieser Stelle ist ein Hinweis für uns, um aufzumerken und die Parallele zwischen Jona und Ninive zu erkennen. Gleichzeitig wird wieder die Heuchelei Jonas erkennbar, der die Gnade für sich oder sich über die Gnade ihm gegenüber freute, über die Gnade gegenüber Ninive, das aus seiner Notlage befreit wurde, war er zornig. Das ist aber natürlich noch nicht die Lektion. Die besteht darin, die Pflanze dann durch einen Wurm zerstören zu lassen und Jona den heißen Ostwind spüren zu lassen, den Gott sandte. Nicht, um ihn zu demütigen, sondern um ihn zurechtzuweisen, um ihm die Augen zu öffnen für seinen verkehrten Gedanken. Aber Jona ist stur und er sieht es nicht ein und er würde lieber wieder sterben. Ein drittes Mal sehen wir nach den Geschehnissen auf dem Boot, nach den Versen 1 bis 4 und auch an dieser Stelle, dass Jona lieber sterben würde, als Gottes Wirken und sein Wesen anzuerkennen. Zuerst auf dem Schiff und jetzt auch hier zweimal. Jona reiht sich damit selbst in die Reihe von den Propheten ein, ja, die auch den Wunsch hatten, dass Gott sie sterben lassen würde. Er meinte anscheinend, dass er um einer gerechten Sache willen leiden würde und er sah nicht, wie falsch sein Denken war. Hier wird die Frage aus Vers 4, ist es recht, dass du zornig bist, wiederholt. Diese Frage ist zentral für das Verständnis der Hauptaussage des Buches. Warum sollte Gott Jona und Israel bevorzugen und gnädig sein und anderen nicht? Mit seiner Antwort, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod, unterstreicht Jona sogar den Punkt, den Gott macht. Die Pflanze war wichtig in Jonas Augen, er genoss sie und er freute sich über sie und ihr Verlust bewirkte in ihm solchen Zorn, dass er lieber sterben würde, als zu leben. Er hat diese Pflanze, die er selbst nicht gepflanzt hatte und die er sich selbst nicht gekümmert hatte, für äußerst lebenswert und von großem Wert für sich erklärt. Und er brachte seine Empörung darüber zum Ausdruck, dass die Pflanze vernichtet wurde und er fand es schrecklich falsch. Aber wie könnte Jona es dann erwarten, dass Ninive zerstört werden würde? Und mit dieser Frage komme ich zum Abschluss der Predigt. Jona würde diese letzte Frage in seiner Herzenshaltung nicht beantworten können. Durch seine Flucht und seinen Schiffbruch und seine Zeit in dem großen Fisch wurde Jona auf eindringliche Weise davon überzeugt, dass alle Rettung vom Herrn kommt, wie wir in 2 Vers 10 gelesen haben. Und weil Gott die höchste Macht hat, entscheidet er allein, wo er sein Heil und seine Barmherzigkeit ausgießt. Gott ist heute derselbe Gott. Und auch uns hat er den Auftrag gegeben, etwas zu verkündigen. Wir dürfen Anteil haben an der Ausbreitung der frohen Botschaft in dieser Welt, des Evangeliums. Aber befolgen wir unseren Auftrag? Oder meinen wir, wie Jona, selbst zu entscheiden und besser zu wissen, wem wir Gottes Botschaft verkündigen sollen? Es geht hier im Buch Jona nicht um allgemeine Feindesliebe oder darum, auch den schlimmsten Bösewichten der Welt bedingungslose Liebe entgegenzubringen und Vergebung zuzusprechen. Darum geht es nicht. Das zeigt diese Geschichte auch nicht. Wenn wir das daraus ableiten, wie es einige tun, haben wir die Hauptaussage des Buches nicht verstanden. Diese Geschichte zeigt die unvorstellbare Gnade und Güte Gottes die auch wir in unserem Leben erfahren haben, wenn wir glauben. Aber wenn wir sie erfahren haben und den Auftrag kennen, in dieser Welt Gott zu bezeugen, gerade seine Gnade und sein Mitleid, aber zuerst auch seine Heiligkeit und das bevorstehende Gericht für jeden, der Gott nicht glaubt, für jeden unbußfertigen Menschen, sind wir dann trotzdem wie Jona und entscheiden selbst, ob und wem wir von Gott erzählen. Oder sind wir wie Israel und erzählen gar nicht von Gott, sind kein Segen für diese Welt durch unser Zeugnis von Gott und beanspruchen wir seine Gnade nur für uns allein. Reden wir uns vielleicht sogar ein, dass es in Ordnung ist, weil wir nicht wissen, wie wir es bezeugen sollen. Oder weil die Menschen um uns herum zu böse sind und uns nur anfeinden würden, wenn wir ihnen von Gott erzählen. Verstecken wir uns hinter unserem scheinbar gerechten Zorn, indem wir die boshaften Menschen um uns herum mit Ausblick auf das bevorstehende Gericht alleine lassen, ihnen aber nichts von der Gnade Gottes sagen wollen. Die Frage, die uns herausfordert, ist die gleiche, die Jona gestellt wurde. Hast du recht, zornig zu sein? Diese Geschichte zeigt uns klar eins: Sei nicht wie Jona. Wir stehen in der gleichen Gefahr wie Jona, nicht um Gottes Gnade für unsere Feinde zu bitten, sondern um Gottes Gericht zu bitten für unsere Feinde. Ja, was sollen wir tun? Verkündige das Evangelium. Zuerst dir selbst, jeden Tag aufs Neue. Kennen wir und leben wir nach dem Evangelium? Haben wir den Unterschied verstanden zwischen einem Leben nach dem Wandel dieser Welt und einem erlösten Leben? Fragen wir uns einmal selbst, welchen Unterschied würde es in meinem Leben machen, jetzt zur Zeit, wenn ich das Evangelium nicht kennen würde? Würde ich grundsätzlich anders leben? Das ist die eine Seite. Vielleicht finden wir eine Antwort auf diese Frage, die uns zufriedenstellt, indem wir sagen, ich würde ja sonst keine Zeit in der Gemeinde aufwenden. Mir wären andere Menschen doch egal, wenn ich kein Christ wäre. Oder wir haben andere Antworten und sind damit zufrieden und versuchen zu erklären, dass wir Christen sind, weil wir bestimmte Dinge tun oder bestimmte Dinge unterlassen. Nun gut, stellen wir uns die Frage auch von der anderen Seite. Welchen Unterschied macht es in meinem Leben, dass ich das Evangelium kenne? Wie sieht mein tägliches Leben mit Gott aus? Wie mein Gebet, wie mein Lobpreis? Womit fülle ich mein Leben? Was ist meine Priorität? Was lenkt meine Gedanken und worum kreisen sie? Wenn wir uns diese Frage nicht so beantworten können, dass es Christus ist, welchen Unterschied macht das Evangelium dann für uns? Und welches Evangelium verkündigen wir dann den Menschen um uns herum? Oder ist vielleicht das der Grund, warum wir das Evangelium nicht verkündigen, weil wir seinen Wert in unserem Leben nicht kennen? Dazu noch ein Hinweis auf die Verkündigung Jonas. Die Verkündigung des Gerichts ist immer Teil der Verkündigung des Evangeliums. Unterlassen wir es, die Menschen, die Boshaftigkeit ihrer Sünden und die Ernsthaftigkeit ihrer Lage deutlich vor Augen zu führen, werden sie nie die großartige Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung Jesu verstehen und glauben können. Begreifen wir, dass es Gott um unsere Herzenshaltung geht, nicht um eine Tradition, nicht um reine Pflichtausübung, nicht um das Mitlaufen oder sonntags in der Gemeinde zu sitzen. Jona hat im zweiten Anlauf das gemacht, was Gott ihm oder wozu Gott ihn beauftragt hat. Aber sein Herz ist Gott nicht gefolgt. Seid nicht wie Jona. Aber an dieser Stelle ist nicht Schluss, nicht heute, nicht für uns. Denn wir dürfen auch selbst heute wieder das Evangelium uns verkündigen. Und wir dürfen in die Worte des Propheten Micha einstimmen, der schreibt, wenn ich gefallen bin, stehe ich auf. Wenn ich in der Finsternis sitze, ist der Herr mir Licht. Und du kannst dich freuen, dass deine Erlösung, dein Glaube und deine Gerechtigkeit in Christus liegt und nicht in dir, nicht in deinen Werken. Dass alles nicht von dir kommt, sondern von Christus allein. Denn in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Und deswegen können wir vor Gott treten und uns freuen. Und wir können sagen, ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bedeckt. wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Auf dieser Grundlage können wir uns an Gott wenden und mutig unsere fleischlichen Ausreden, die uns von unserem Dienst für Gott abhalten, bekämpfen, weil wir uns bewusst sein dürfen, dass Gott selbst ja in euch im Werk ist und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Wenn wir Gottes Wort vergessen, ist unsere Gerechtigkeit nicht minderwertig. Wenn wir Gottes Wort gehorchen, ist unsere Gerechtigkeit nicht mehr wert, denn wir haben keine Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit liegt einzig und allein in dem Werk Jesu. Und darüber dürfen wir uns freuen und dem dürfen wir uns bewusst sein. Amen.